Peter, ich bin dir so dankbar. Normalerweise hält man, bevor man eine Predigt hält, noch so ein Eingangsgebet. Ich habe diesmal keinen vorbereitet. Und Peter, danke für deine Eingabe. War sehr, sehr schön. Somit muss ich einen Dienst weniger machen. Eingangsgebet vor einer Predigt. Dann starten wir gleich los. Die Liebe. Amen, Amen. Ich lese vor. 1. Korinther 13, 1 bis 7 aus der Schlachter 2000 Übersetzung. Nächste Folie. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe austeilte und mein Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nütze es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Amen. Wir holen uns nochmal hervor, was die Jahreslosung ist von diesem Jahr. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, steht im 1. Korinther 16, 14. Davor habe ich vor ein paar Monaten gepredigt und das war sehr, sehr, sehr schön. Und damals habe ich schon gesagt, so okay, ist ja cool, daraus eine Reihe zu machen. Man müsste so lange darüber predigen, bis die Liebe in der Gemeinde so stark ist, dass die Leute auf der Straße reinkommen. Hier wird Liebe praktiziert. So lange müsste man über die Liebe predigen. Habe ich damals im Intro meiner Predigt gehalten. Somit bin ich so, 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 so glücklich, noch einmal neu über die Liebe predigen zu dürfen. Nächste Folie. Diesmal eine kurze Inhaltsangabe, was heute ich alles sagen werde. Ich werde die Stadt Korinth beschreiben. Dann, welche Liebe ist es? Um welche Liebe geht es denn? Kurz Kommentar. Jesus ist die Liebe. Okay. Dann, der dritte Schritt, die Gaben des Heiligen Geistes. Kurzer Kommentar, Jesus zu dienen. Und dann ganz zum Schluss noch eine Zusammenfassung. Okay. Also, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, um was es vor ein paar Monaten ging, als ich über die Jahreslosung gepredigt habe. Da gab es einen Key-Satz, einen entscheidenden Satz. Und dieser ging: Weil Gott mich so sehr liebt und ich dies erkannt habe, kann ich nicht anders, als auch in Liebe zu handeln. Ich habe über das Handeln gesprochen, aber bin ehrlich wenig drauf eingegangen, was das Handeln eigentlich genau ist. Wie sieht das jetzt praktisch aus? Doch zuerst, wie gesagt, will ich über Korinth reden. Denn wenn man über die Stadt redet, vielleicht besser hineinversetzen und in welcher Situation da dieser Paulus schreibt, in welcher Situation, warum schreibt er diesen Brief? Deswegen erkläre ich jetzt erstmal Korinth. Also, Korinth ist eine große antike Stadt. Es ist eine wichtige Stadt, eine scheinende Stadt. Sie liegt in Griechenland. Habt ihr alle Griechenland vor euch? Okay. Ganz im Süden, südwestlich von Griechenland, unter Athen, unter Sparta, ist noch so eine Inselchen. Und da, das ist Korinth. Und in Korinth fließt ein Kanal und dieser Kanal verbindet das westliche Mittelmeer und das östliche Mittelmeer. Also, Korinth ist eine entscheidende Stadt, weil sie das Mittelmeer verbindet. Sie ist eine große Hafenstadt. In der großen Hafenstadt ist multikulturell, multireligiös. Viele Menschen leben da, viele Hafenarbeiter, viele Leute, die viel reisen. Okay. Und nochmal kurz ein geschichtlicher Faktor. Wir spielen ja 56 nach Christus spielt dieser Brief. Okay. Das heißt, in der Antike, Rom ist jetzt im Mittelpunkt. Das Römische Reich ist in der Blüte. Und das heißt, Athen, das alte Griechenland, ist schon längst ausgestorben. Okay, Athen spielt kaum noch mehr eine Rolle. Sparta, ihr kennt vielleicht den Film 300, spielt keine Rolle mehr. Wurde schon vor 200 Jahren Platz gemacht von den Römern. Okay, und Konstantinopel, das heutige Istanbul, spielt auch noch keine Rolle, weil das byzantinische Imperium herrscht noch nicht. Also Ostrom gibt's noch nicht. Kommt erst in 200 Jahren. Okay, also. In Rom spielt die Musik. Rom ist der Mittelpunkt der Erde. Rom ist groß. Okay. Nächste Folie. In der Antike, das ist jetzt wichtig zu erklären, da muss ich jetzt mit euch hineinnehmen. Also, in der Antike gibt es keine Freundschaften zwischen Menschen, die in unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten sind. Also, ich habe ein schönes Beispiel mir ausgedacht. So, ein reicher Stuttgarter, der ganz oben bei Porsche arbeitet, den nennen wir jetzt mal Hans. Hans, vielleicht schon auch ein bisschen älter, seine Eltern waren auch schon Stuttgarter. Und er liebt seinen Verein, den VfB. Gut. Und dann gibt es einen Straßenarbeiter namens Adrian. Und Adrians Eltern kommen aus Rumänien. Und er hat gerade so einen Hauptschulabschluss hinbekommen. Und er liebt seinen Verein, den VfB. Und Hans und Adrian werden Freunde. Obwohl der eine da ist und der andere da. Heutzutage geht sowas. Heutzutage geht sowas. In der Antike passiert sowas nicht. Das ging nicht. Also, es gab Kolosseen, ihr kennt die gleichen Sportarten, gab es auch in Korinth. Theater, gab es alles in Korinth. Korinth ist eine große, große Stadt. Also, die gleiche Sportbegeisterung gab es damals auch. Aber sie wurden nie Freunde. Die Reichen, die Krassen, die Besonderen bekamen ihr eigenes Stadium, Bereich und die normalen Menschen, nee, die waren anders, die waren separate, die waren getrennt. Okay, und die haben zusammen keinen Kontakt gehabt. Das war denen ganz, ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig in der Antike. Doch in den ersten Gemeinden war das so der Fall. Dann waren plötzlich, jetzt zähle ich auch, die Sklavenbesitzer, die Hafenarbeiter und ja, die Frauen. Die saßen, haben einen Gottesdienst gehabt. Die haben alle an Jesus geglaubt. Und sie aßen alle gemeinsam. Was für ein Wunder. Das muss man ernst nehmen. Das gab's in all den Jahrtausenden zuvor nicht. Das gab's erst in den ersten Gemeinden. Okay. In dem ersten Zug von Paulus wurde diese Gemeinde gegründet, die Korinther-Gemeinde. Das passiert ungefähr 50 nach Christus. Dieser Brief wird geschrieben 55 nach Christus. Also, wir wissen, 56, wir wissen, dass ungefähr 5 Jahren zwischen der Gründung der Gemeinde und diesem Brief entsteht. Und Freunde, seit 5 Jahren sind gesellschaftliche Schichten, treffen sich zusammen. Seit 5 Jahren gibt es einen praktizierenden Jesus glauben in dieser Gemeinde, in dieser Stadt. Und ganz ehrlich, liebe Freunde, das ist eine enorme lange Zeit. Das ist für die ersten Christen eine extrem lange Zeit. 5 Jahre, die vielleicht... Ach ja, und noch zur unterschiedlichen Gesellschaftsschicht, das ist wichtig. Nicht alle können lesen. Nicht alle können lesen und schreiben. Die wenigsten, die allerwenigsten. Da gab es die Krassen. Das ist auch ein großer Unterschied zu heute. Heute kann jeder lesen, jeder schreiben. Fast. Die nicht, die damals nicht. Okay, zu den 5 Jahren nochmal. Ich will einen Vergleich setzen mit uns. Ich bin seit einem Jahr hier in dieser Gemeinde. Seit einem Jahr lebe ich hier in diesem Haus und seit einem Jahr bin ich aktiv hier in der Gemeinde. Okay, und wie viel ist in diesem einem Jahr passiert? Wie viel? Das ist so enorm. Und dann stellt euch mal vor, ihr seid die ersten Christen in einer Stadt und es sind 5 Jahre vergangen. Wenn allein in einem sicheren Gemeinde hier in Deutschland, wo keine Christenverfolgung passiert, wo, was habe ich denn noch passiert, wo es der Unterschied ist, wo es keine krassen gesellschaftlichen Schichten gibt, wo es keine Sklaven unter uns gibt. Trotzdem passiert hier ganz viel. Es ist ein großer Unterschied, in einem Jahr passiert. Wie ist es wohl in solche Gesellschaft in 5 Jahren passiert? Und noch was, wichtiger Faktor, Hafenstadt, muss ich nochmal erwähnen, wir sprechen alle die gleichen Sprachen. Hier sprechen alle im Raum Deutsch. Damals war das nicht so der Fall. In der Hafenstadt, der eine sprach Griechisch, der andere Latein, der andere Hebräisch und so weiter und so fort. Wie viele Sprachen es gab. Okay. Nächste Folie. Also gut. Zurück zum Bibeltext. Jetzt habe ich euch ein bisschen Kontext gegeben zu Korinth. Was löst es in uns aus, wenn wir sowas lesen? Was löst es in uns aus? Nächste Folie. Vorsicht, Vorsicht. Diese Frage zu stellen, was löst es in uns aus, ist eine gefährliche Frage. Denn wenn man die Bibel stellt, was löst es in mir aus, dann bist du im Vordergrund. Was sind meine Gefühle, was sind meine Gedanken zur Bibelstelle? Aber wir lassen mal die Bibel Bibel sein. Wir lassen mal den Text Text sein. Das ist eigentlich die wichtigste Lehre, die man beim Bibellesen lernen kann. Ist so, wir lassen die Bibel Bibel sein und ich bin ich. Ich lese die Bibel nicht mit meiner Agenda, nicht mit meiner Weltanschauung. Die Bibel soll nicht bestätigen, wie ich die Dinge sehe, sondern die Bibel soll die Bibel sein. Dennoch habe ich die Frage aufgeschrieben, weil sie ist doch irgendwie relevant. Nächste Folie. Ja, die Liebe. Um welche Liebe geht es denn, lieber Paulus? Das war meine Frage, als ich die Bibelstelle gelesen habe und mich darauf vorbereitet. Das war sofort meine initial Frage. Um welche Liebe geht es denn? Und ich nenne euch jetzt mal ein paar. Alles gut. Es gibt Eros. Die erotische Liebe. Die zwischen zwei Menschen, die sich körperlich attraktiv finden und miteinander schlafen wollen. Jetzt kommt die große, große Frage. Passt das zu dieser Bibelstelle? Ist es zum Kontext der Bibelstelle? Nein. Passt nicht. Okay, dann muss es eine andere Liebesform sein. Es ist Storge. Storge ist die Familie zur Liebe. Die Liebesfamilie, genau. Ich habe meine Eltern und Geschwister lieb. Und ich habe sie anders lieb zu anderen Menschen. Ich habe dich und dich und dich anders lieb als mein Bruder oder meine Eltern. Und das wisst ihr. Das kennt ihr ja auch. Okay. Passt das zu Bibeltext? Nein, passt auch nicht zum Kontext. Dann gibt es Philia. Philia ist die Freundesliebe. Ja, die Freundesliebe, sie ist schön. Ich kann euch Wenn ihr wirklich, wirkliche, ernsthafte Freundesliebe kennenlernen wollt, dann empfehle ich euch 1. Samuel. Da ist eine Freundesliebe, die ist so, die geht durch dick und dünn. Das ist die Liebe zwischen David und Jonathan. Die ist wirklich, wirklich schön. Und wow, 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 wenn ihr solche Freunde habt, wie David und Jonathan die hattet, dann könnt ihr wirklich, wirklich vieles wuppen im Leben. Das ist wirklich schön. Passt das zur Bibelstelle? Nein, passt auch nicht. Und dann gibt es da noch Agape. Agape kommt aus dem Altgriechischen und wurde dann zum Kirchenlatein. Es ist diese Liebe, die selbstlos ist, die Nächstenliebe, die Feindesliebe und ja, die Gottesliebe schlechthin. Passt das zum Bibeltext, zu dem Kontext der Bibelstelle? Ja, ja, ganz genau. Wir haben sie gefunden. Es geht um Agape in dem Bibeltext. Nächste Folie. Jetzt sind wir bei der Liebe selbst angekommen. Okay, es geht also um die Gottesliebe. Und jetzt mache ich einfach mal einen ganz flachen Statement. Das war es, an dem man nicht rütteln kann. Liebe ist Jesus. Die Liebe, Jesus ist Agape. Jesus in seinem Sein ist Agape. Ist die Gottesliebe in Person. Das zu behaupten, ganz einfach, ganz plain, ist mutig, aber so ist es nun mal. Jesus Christus, Sohn Gottes, der ganz Mensch und ganz Gott ist und war und der da kommt, er ist Liebe. Er ist Agape. Er, seinem Sein ist das. Und jetzt, ich habe ja viele Gespräche, bevor ich eine Predigt halte, mit anderen Leuten. Und dann kam zweimal, deswegen gehe ich jetzt ganz gezielt auf diese Stelle ein, erwähnt es jetzt in der Predigt. Gibt es einen bestimmten Fall bei Jesus, wo man denkt so, oh, war da wirklich Jesus die Liebe? Und das ist die berühmte Stelle, wo Jesus mit einem Schlägel die Händler aus dem Tempel vertreibt. Und das Besondere ist, nächste Folie, das kommt in allen vier Evangelien vor, die gleiche Geschichte. Und wenn was in allen vier Evangelien vorkommt, dann ist das schon sehr, sehr ernst zu nehmen. Also, ich lese vor, Matthäus 21, 12 und die folgenden. Markus 11, 15 und die folgenden. Lukas 19, 45 und die folgenden. Und Johannes 2, 13 bis 16. Das ist immer die gleiche Geschichte. Ich lese sie auch gleich vor. Aber, Gottes, Jesus ist Liebe. Jesus ist Agape. Und mit dieser Brille müssen wir die Bibelstelle lesen. Jesus ist Liebe. Nada. Punkt. Aus. Und obwohl es sich so harsch und so streng anhört, ich lese gleich vor, ist es unabstrittig. Man darf das nicht verwechseln, da ist Jesus mal ein Ausrutscher passiert. Da war mal kurz nicht lieb. Nein. Ich lese vor Johannes 12, 13 bis 16. Und das Passach der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rinder und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geisel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und den Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schafft das weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Das hat Jesus gemacht. Und alle vier Evangelien können diese Geschichte bezeugen. Nächste Folie. Wie können wir also Agape haben, diese Gottesliebe, indem wir auf Jesus schauen, um ihm nahe kommen. In der Vorbereitung zu dieser Predigt war das so ein Aha-Moment, ein ganz, 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 ganz entscheidender Aha-Moment in dem Prozess. Nicht aus mir heraus, nicht aus eigener Kraft schaffe ich Agape zu leben, schaffe ich tatsächliche Gottesliebe zu leben, schaffe ich tatsächlich Jesus nahe zu sein, sondern weil ich auf Jesus schaue, weiß ich, wie diese Liebe ist. Kenne ich diese Liebe und kann ich diese Liebe praktizieren? Ich werde jetzt noch einmal den Bibeltext von heute vorlesen. Doch dieses Mal verändere ich das Wort Liebe mit dem Wort Jesus. Und ich sage euch was. Das ist der gleiche Inhalt, weil Jesus ist Liebe. Und vielleicht löst das in euch etwas anderes, etwas Positives aus. Also gut. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber nicht Jesus hätte, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäß, sodass ich Berge versetze, aber nicht Jesus hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe austeilte und mein Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber nicht Jesus hätte, so nütze es mir nichts. Jesus ist langmütig und gütig. Jesus beneidet nicht, Jesus prahlt nicht, er bläht sich nicht auf, er ist nicht unanständig, er sucht nicht das Ihre, er lässt sich nicht erbittern, er rechnet das Böse nicht zu, er freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, er freut sich aber an der Wahrheit. Er erträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles, er erduldet alles. Nächste Folie. Jetzt habe ich es noch einmal vorgelesen. Und etwas weiteres hat ein Gewicht gewonnen. Ich sage es jetzt euch ganz einfach und deutlich und ganz plump. Nicht Nachahmung, sondern Verwandlung. Nicht Nachahmung, sondern Verwandlung. Die Nachahmung ist auch ein biblisches Konzept, auf jeden Fall. Die Propheten haben das vor allem gemacht, die haben das oft nachgeahmt. Zum Beispiel Elia war der Gründer, war einer. Elisa hat ihm nachgeahmt und dann Petrus hat ihm dann auch nochmal nachgeahmt. Also es gibt nämlich eine bestimmte Stelle, da heilt Elisa eine tote Person, indem er sich auf die Person drauflegt, Gesicht zu Gesicht und ihn sein Odem wieder einhaucht. Okay, ein paar Jahrhunderte später macht Petrus die gleiche Wundertat, indem er sich auf die Person drauflegt, Gesicht zu Gesicht und diese Person wieder zum Leben bringt. Okay, das ist biblische Nachahmung. Das ist gut, das ist gut. Das wird auch praktiziert und das soll man auch, soll auch so geschehen. Amen, Amen. Aber die Liebe, die Paulus hier schreibt, ist nicht zur Nachahmung zu gebrauchen. Also, was heißt das praktisch? Wie Jesus lebte und mit seinen Menschen umging, mit seinen Freunden und den Fremden umging, das kann man nicht nachahmen. Das kann man nicht, erstens, weil es 2000 Jahre her ist, wir leben nicht mehr in Israel, also rein praktisch kann man es nicht nachahmen. Und wie er sprach, wie er handelte, können wir nicht nachahmen, weil die Intention dann falsch wäre. die Intention, warum mache ich, warum liebe ich, warum bin ich in Agape, warum will ich Jesus nahe sein? Weil ich verwandelt wurde. Ich bin verwandelt. Ich erkenne, Jesus ist mein Herr und mein Gott. Und deswegen kann ich in Liebe handeln. Okay. Amen. Zum ersten Statement. Amen. Verwandelt werden. Jetzt noch ein wenig mehr zum Text. Wer den Korintherbrief ein bisschen kennt, der weiß, dass er einen sehr, sehr starken Lehrauftrag hat. Also vor allem Kapitel 12 und 14, die drumherum sind, sind sehr, sehr, sehr lehrreich geschrieben. Paulus ist da sehr, sehr genau. Okay, und plötzlich kommt da Kapitel 13 und es ist schönste Poesie. Die Bildsprache, die verwendet und ebenso die Geistesgaben benannt, das hat etwas Schönes, was Liebliches. Die, wenn man genau hinhört, also das ist noch nicht der ganze Kapitel, es gibt noch eine zweite Hälfte, die vielleicht dann beim nächsten Mal. Paulus schreibt sehr, sehr schön. Wenn man das vergleicht mit Kapitel 12 und 14, ist es auf jeden Fall ein großer Unterschied. Die Schrift, diese Art, wie er schreibt, ist Poesie. Nächste Folie. Genau. Paulus macht hier was ganz Aktuelles hier. Der macht die Charismen nicht klein. Und die vier Charismen, die vier Geistesgaben, kannst du zwei zeigen, die er hier beschreibt, sind diese: Zungensprache, Prophetie, Wundertaten und Märtyrertum. Märtyrertum. Er sagt, an sich sind sie gut. An sich sind sie gut. Und wenn man böse Zungen könnten aus diesen Bibelstellen Strick draus ziehen und sagen, oh, die Charismen, die Geistesgaben sind zu nichts zu gebrauchen, wenn du keine Liebe hast. Aber, liebe Freunde, das stimmt so nicht. Wir lassen die Bibel Bibel sein. Wir gucken nicht mit unserer Brille auf die Bibel, unsere Agenda. Wenn man genau hinschaut, findet er sich ganz schön toll. Und nämlich Paulus ist selber auch ein großer Charismatiker. Er sprach auch ganz, ganz, ganz vielen Zungen, Wundertaten tat er auch. Nicht zu wenige, also Märtyrertum hatte der auch ordentlich. Der wurde mehrmals gesteinigt und mehrmals umgebracht. Und prophezeit hat er auch. Also, ja, das hatte der alles in sich. Also, das konnte der Mann. Also, dann kann er schlecht davon auch nicht sprechen. Weil er das selber lebt. Er war großer Charismatiker. Er stellt nur seinen Finger, drückt auf etwas. Nämlich auf was? Deine Geistesgaben müssen Jesus dienen. Sie müssen die Liebe dienen, damit du auch nächste Liebe üben kannst. Da setzt er seinen Finger drauf. Das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige. Geistesgaben sind toll, aber sie müssen die Liebe dienen, Jesus dienen. Nächste Folie. Und dann ab Vers 4 wird es eigentlich zu einer Hymne zur Liebe. Also zu Jesus, eine Hymne über Jesus. Vier bis sieben ist sehr, 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 sehr besonders. Die ist ein bisschen anders geschrieben. Ihr habt vielleicht noch den Text im Ohr. Und das Besondere da ist, er schreibt ja, das ist sie und das ist sie nicht. Okay. Und das ist so spezifisch geschrieben. Paulus kennt seine Gemeinde. Paulus kennt seine Korinther. Und das ist sehr, sehr interessant. der wird da nicht allgemein, wird da nicht grob. Er weiß von manchen Themen, von manchen Situationen in der Gemeinde. Und deswegen sagt er ganz, ganz gezielt so, so ist die Liebe nicht. So soll nicht eine Gemeinde sein. Und das ist sehr, sehr, sehr interessant. Er kannte die Probleme in seiner Gemeinde in Korinth. Und wir erinnern uns nochmal vom Anfang, 5 Jahre gab es sie schon. Also die Probleme sind vielleicht sogar immer mehr und mehr und mehr geworden. Vielleicht war das wirklich schwierig dort. Er sagt zu seinen geistlichen Brüdern und Schwestern, also dort in dieser Gemeinde, in diesem Brief, die von Jesus verwandelt wurden, die sollen weiterhin in Liebe praktizieren. Verliert euch nicht in den Geistesgaben, verliert euch nicht in den Charismen. Deswegen seid ihr Christen, Heilige. Deswegen glaubt ihr an Jesus wegen der Liebe. Okay, nächste Folie. Und die Liebe ist langmütig und gütig. Ich sage jetzt mal ganz kurz, was die Liebe ist, okay? Ich lese vor. Die Liebe ist langmütig und gütig. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und warum beginnt er mit der Langmut? Ja, liebe Freunde. Ich verrate euch jetzt etwas. Ich werde jetzt ein bisschen persönlich. Ich verrate euch jetzt was. Ich kann mich ganz gut in die Korinther hineinversetzen. Dieser charismatische Glauben, das hat was Besonderes. Das hat was ganz, ganz, ganz Schönes, in Zungensprachen zu sprechen, Wunder zu tun. Das ist was sehr, sehr, sehr Schönes. Aber ich muss euch verraten, dieser Moment, das ist ein Moment, wenn der Heilige Geist über dich kommt und du in Zungensprachen sprichst oder jemand heilst oder Berge versetzt oder die anderen zwei. Das ist ein Moment, das ist ein ganz kurzer Moment und nicht lange. Wenn der Heilige Geist so präsent ist, dass Gott so präsent ist, so gegenwärtig ist, dass du nicht mehr aus dir selber nichts, diese Wunder, die du gerade da tust, passiert ja nicht, machst ja nicht du, das macht Gott selbst. Das ist ein Moment und der hält nicht lange an. Oh, danke, sehr lieb. Und man kann sich in dem Moment verlieben. Das ist ein sehr, 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 sehr schöner Moment, meine lieben Freunde. Wenn du da im Lobpreis oder whatever oder wann auch immer du in Zungensprachen sprichst, du bist den Engelskörn gleich. Das ist ein heiliger, würdiger Moment. Und der Moment ist schön. Und der Moment, du kannst dich darin verlieben. Aber Freunde, der Glauben ist nicht der Moment. Der Glauben ist Sonntag für Sonntag in Gottesdienst gehen, deine Hausgemeinde haben, Gebetskreis haben. Ich habe Echo mit meinen Jugendlichen. Wir haben Move mit was abends, Gottesdienst für die jungen Erwachsenen und so weiter und so fort. Das ist Glauben. Dein täglich Handeln, in Liebe zu dem Nächsten sein, Nächstenliebe, das ist Glauben. Der Moment ist auch schön. Der Moment ist schön. Der Moment ist ein Moment. Der Glaube ist lange. Somit, deswegen erwähnt es Paulus nochmal ganz gezielt. Hey, verliert euch nicht in dem Moment. Verliebt euch nicht zu sehr in dem Moment. Ihr seid Christen, ihr glaubt an Jesus, ihr seid das große Ganze. Und Freunde, das große Ganze, und darin ist auch die Liebe, das ist jetzt ganz wichtig, darin ist jetzt auch die Liebe, darin ist auch Jesus, ist im Segen. Der Segen ist lange. Der Segen geht lange. In einem großen, bekannten Lied, The Blessing von der Elevation Worship, da werden die Generationen aufgezählt. Und den Kindern, deren Kinder und den Kindern. Über Generationen. Das ist der Segen. Darin ist auch die Liebe. Darin ist auch Jesus. Im Langen. Amen. Und jetzt noch. Sie ist gütig. Ja, die Güte. Wo ist die Güte zu finden, wenn nicht bei Jesus selbst? Allein das, was Jesus hier gemacht hat auf dieser Welt, als er ganz wahrer Mensch war, vor 2000 Jahren, wenn man so die Evangelien durchliest, was tatsächlich Jesus getan und gesprochen hat, war Jesus entgegenkommend, liebevoll, nachsichtig, warmherzig und ja, gütig. Wenn ich an Güte denke, an Jesus denke, dann passiert mir eine Passage, kommt bei mir sofort hoch. Das ist die Passage in den vier Evangelien, wie Jesus, der wiederauferstandene Jesus, der Jesus nach Ostern seinen Freunden, seinen Freundinnen begegnet. Und er kennt sie, er kennt, ich wollte gerade fast sagen Pappenheimer, er kennt seine Freunde, er kennt seine Freundinnen, er kennt sie und er begegnet ihnen so, wie sie es brauchen. Der eine so, der andere so, die so. So liebevoll von ihm, so liebevoll, er kennt seine Freunde. Und am meisten, was mich berührt, ist die Begegnung mit Thomas. Die Thomas-Begegnung, die ist so... Er kennt die Zweifel von Thomas. Und er geht genau darauf ein. Genau geht er darauf ein. Mit den Händen, mit den Wunden. Ja, und was ist die Liebe noch? Die Liebe ist Wahrheit. Und damit... Ich war da auch ganz, ganz, ganz betroffen bei der Wahrheit. Die Liebe ist auch Wahrheit. Jesus ist auch Wahrheit. Wenn man schon lange im Glauben ist, wenn man schon seine Jährchen abgesetzt hat und Jesus so schon gut kennt und die Bibel kennt und ja, dann kann das vielleicht passieren, dass man die Wahrheit vergisst. Die Freude darüber, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er uns liebt, das ist die einfache Wahrheit. Plain and simple. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus und er liebt mich. Tausendmal gehört, vor allem ich. Tausendmal gehört, wird langweilig. Aber nein, das ist die Wahrheit. Punkt. Und darüber soll ich mich, und darüber freue ich mich. Nächste Folie. Ich möchte zusammenfassen. In zwei Sätzen möchte ich eigentlich diese ganze Predigt jetzt komprimieren. Ja, Jesus selbst ist die Liebe. Ich lasse mich von ihm, Jesus Christus, Gottes Sohn, verwandeln. Ich lasse mich verwandeln. Weil Jesus selbst ist die Liebe. Die Gaben, die der Heilige Geist mir gegeben hat, dient Jesus zu preisen und zu dienen und somit meinen Nächsten zu lieben. Okay, das sind die zwei Punkte. Das sind die zwei Sätze, die die ganze Predigt komprimieren. Ich habe Vers 7 jetzt noch nicht angesprochen. Und Vers 7 möchte ich so wie Paulus mit einer Liebeshymne, mit einer Hymne zu Jesus beenden. Diese Predigt möchte ich jetzt beenden. Dabei können wir gerne musikalische Begleitung haben. was Schönes. Können wir gerne zeigen? Ich lese vor, ihr könnt gerne mitlesen. Jesus ist nicht enttäuscht. Er ist nicht verbittert, weil er geht nicht von falschen Voraussetzungen aus. Die Liebe geht von Gottes Sieg aus. Jesus geht von Gottes Sieg aus. Jesus überlebt jede Gemeinheit, jeden Hass, jede Ellenbogengesellschaft. Jesus überlebt jede politische Richtung, jede Profitgier. Jesus lebt länger als jeden Schmerz, jede Krankheit und jeden Tod. Jesus bricht nicht zusammen. Jesus wird nicht müde. Jesus nutzt sich nicht ab. Jesus wird nicht irre, weder an Gott noch an den Menschen. Am Ende wird Jesus die Liebe über alles erheben. Amen.